Ja, hier ist der FPV-Podcast. Hier ist Stefan und ich habe heute einen speziellen Gast und zwar den Dippi. Hallo Dippi.
Hey, hallo, grüße dich.
Na, Dippi, ich glaube, die meisten meiner Hörer kennen dich bereits, aber einige vielleicht nicht. Könntest du dich kurz vorstellen, bitte?
Ja, klar. Also ich bin der Sven. Sven Klar, das sind, glaube ich, auch ja unter dem Namen kennen mich sozusagen per Facebook-Profil wahrscheinlich die meisten erstmal, wenn ich nicht als Dippi auftrete. Ja, bin 42 Jahre alt, komme aus Hamburg und arbeite eigentlich in meinem normalen Leben als früher als Unternehmensberater für digitale Transformationsthemen. Ja, klingt kompliziert, ist es aber nicht. Und aktuell bin ich halt, wie gesagt, arbeite ich hier in einer schönen Videoproduktionsfirma in Hamburg. Wir produzieren Videomaterial, daher natürlich logischerweise auch meine Affinität zu allem Bewegtbildinhalten. Und ja, bin eigentlich bekannt als Dippi. FPV-Dippi, auf Facebook. Ja, bin jetzt seit gut 2 Jahren in der Community drin. Hab vor 2 Jahren angefangen, glaube ich, meinen ersten Racecopter zu bauen. Und ja, jetzt überschlagen sich die Dinge alle so 2017. Ist viel passiert, viele neue Sachen. Aber das bin ich. Ich bin Sven, ich bin Dippi. Ich habe lustige Geschichte. Mich hat letztens jemand Sven gerufen und ich habe nicht drauf reagiert. Insofern, also ich hat mich, glaube ich, auch noch nie jemand. Also ich kann mich auf kein Event erinnern, dass irgendjemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey Sven, schön, dass du da bist.
Ja, ich kannte dich bisher auch nur als Dippi. Ich glaube, bei YouTube heißt du Dipfreak oder so ähnlich, kann das sein?
Ja, da konnte ich leider nicht mehr, soll ich es kurz erklären?
Ja, gerne.
Also ich hatte den Kanal schon immer, Dipfreak. Ja. Kommt aus meiner früheren Zeit, ich war früher eigentlich, oder bin ich eigentlich immer noch, also mein Herz liegt immer noch in der Musik, bin eigentlich Produzent, damit kann man leider nicht mehr viel Geld verdienen. In den 90ern konnte man das aber noch.
Ja.
Und Dipfreak war eigentlich mal geplant als ein YouTube-Kanal. Ich glaube auch noch 2 Videos ganz unten. Die allerersten Videos sind, glaube ich, noch Audio. Danach ist es, glaube ich, nur noch FPV.
Ja.
Und Dipfreak war eigentlich die Abkürzung. Also eigentlich heißt es Deep Freak und sollte eigentlich die Abkürzung für Deep Frequency, also tiefe Frequenzen sein.
Ah, okay.
Es hat aber irgendwie keiner geschnallt. Und aus Dipfreak, das war irgendwie auch zu kompliziert und dann wurde irgendwann Dip draus und dann irgendwann Dippi und dann ging halt das ganze FPV-Zeugs los und dann habe ich halt sozusagen auf Facebook dann auch wirklich angefangen und auf Instagram mit Dippi FPV zu arbeiten, wollte aber meinen Kanal auf YouTube halt einfach nicht ändern.
Ja.
Und deshalb habe ich auf YouTube noch den Kanal Dipfreak, aber auch dort klar erkennbar, dass es um Dippi geht und FPV-Sachen und daher kommt der Name Dipfreak.
Cool.
Oder eigentlich Deep Freak.
Ja, ja. Okay. Die YouTube-Seite werde ich dann auch noch verlinken, den Kanal
von mir. Oh ja, cool.
Das kommt bei mir als in die Shownotes rein. Du hattest eben gesagt, du hast vor 2 Jahren deinen ersten Copter gebaut. Kannst du dich noch erinnern, was das war, was für Komponenten du da verbaut
hast? Oh ja, klar, natürlich, klar. Also ich weiß nicht, wie klassisch das ist, aber ich finde es im Nachhinein halt immer super klassisch. Ich habe angefangen, da ich mich logischerweise viel mit Video beschäftigt habe in den letzten Jahren, bin eigentlich aus der klassischen Aerial-Fotografie gekommen. Also ich war, glaube ich, einer der ersten Honks, die sich irgendwie so eine riesen Inspire One gekauft haben.
Wow.
Und meinten, jetzt die Welt verändern zu können mit Luftaufnahmen. Leider habe ich das Ding, beim zweiten Dreh schon in einen Baum gesetzt. Das war eine ziemlich teure Angelegenheit, das war aber nicht das wirkliche Problem, sondern das eigentliche Problem war, das Ding war so neu am Markt, dass ich das nach Amerika schicken musste. Zur Reparatur und ich quasi mitten in der Hauptsaisonzeit, also in der Zeit, wo man eigentlich gut filmen könnte im Sommer, quasi trocken war. Ich hatte nichts zum Fliegen.
Okay.
Weil das Ding halt wochenlang in Amerika rumgetourt ist zur Reparatur.
Ja.
Und genau in dem Moment halt, wo halt das Ding in der Reparatur war, habe ich mich halt wie jeder quasi auf YouTube halt geguckt, okay, was gibt's denn noch, was ist da, und bin, glaube ich, auf das, und es gibt, glaube ich, nur 2 Videos, die, glaube ich, irgendwie bei vielen Ausschlag geben, weil erstens war es, glaube ich, das eine.
Lass mich kurz raten, das ist das, wo die Typen durch den Wald fliegen.
Genau, das ist Variante A, genau, das sind die 50% A,
ja.
Ich bin aber B,
Okay. Also
das Video kenne ich auch, ich bin B und ich war Chapu, und zwar das Tested-Video, wo er den Luminier QLV 250 gebaut hat.
Okay, cool.
Das war das erste, glaube ich, relativ lange. Also Chapu war da sozusagen der einzige, der, glaube ich, geflogen ist auf der Welt.
Ja.
Oder zumindest ist der das Hobby nach draußen getragen hat. Und der hat mit dem Typen auf Tested einen QAV 250 gebaut.
Okay.
Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Und ich habe dann sofort quasi, während das Ding in der Reparatur war, mir halt alle Teile für einen QAV 250 besorgt.
Okay.
Hab das Ding aufgebaut und hab dann meine ersten Testversuche gemacht.
Auf Luminier.
Hab dann zwischendurch was, wie bitte?
Auf Luminier sozusagen.
Auf Luminier, ja. Ich war komplett Luminier, CC3D glaube ich noch, ja. Okay. CC3D, Luminier, Simon K, ECs, ja, also so richtig der gute alte Kram.
Ja, 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 ich erinnere mich gut. Ja. Das war auch mein erster Flight Controller.
Mhm. Ja. Also das waren so meine ersten Gehversuche. Und dann kam halt irgendwann die Inspire zurück nach ein paar Wochen. Da hatte ich dann aber schon, glaube ich, den ersten ZMR mal zerschrotet. War dann schon bei anderen Frames. Blackout hatte ich nicht. Blackout war damals auch ziemlich im Kommen. Ich war, glaube ich, echt so ein Luminier-Fanboy.
Ja.
Von Anfang an. Ich glaube, ich habe ganz viele 250er gebaut. Ja, doch, ganz viele 250er. Ja.
Eigentlich auch immer gutes Zeug hergestellt, ne?
Absolut, vor allen Dingen auch teures.
Ja, sehr. Ja, richtig, genau. Deshalb hatte ich auch Emax-Motoren.
Ja, also Luminier. Nee, ich war ganz lange Luminier und bin dann, wir steigen jetzt gerade tief ein, bin dann eigentlich, glaube ich, zu einem richtigen Impuls-RC-Alien-Fan geworden. Also nicht glaube ich, es ist so.
Okay. Vortex.
Das ist Immersion RC.
Ah, oh, ja, richtig.
Den habe ich auch gehabt, auch eine Vendetta von TBS.
Ja.
Aber genau, Vortex, Impuls RC, Alien Frames sind das.
Ah, Alien
Frames. Das sind eigentlich so die Freestyler Frames.
Ja, ja, ja. Ich mag sehr die Frames.
Ja, total geil, die Dinger. Die sind zwar fürs Racen ziemlich ungeeignet, aber.
Ja, die sind super. Kamen aus Australien, glaube ich, ne?
Ja, ja, genau, Australien, genau. Vom Sean. Also super geile Freestyle-Frames. Ich glaube auch heute noch, heute auch noch, werden geflogen von ganz vielen, sind halt Freestyle-Lipo oben, super cool, super lecker,
super teuer. Dass die relativ lange schon gibt, die Aliens, und
die
Roto Riot Boys zum Beispiel, die fliegen die immer noch, ne? Also.
Ja, ja, absolut, absolut. Steel fliegt die seit eh und je,
Alien-Frames,
ja.
Ja.
Und dann ging das große Racing los und dann hat man natürlich logischerweise auch andere Sachen ausprobiert. Und aktuell bin ich in love eigentlich nur noch mit Morpheus Frames vom Udo Michel.
Ja, schöne Frames.
Mhm. Sehr, sehr lecker.
Ist ja im Moment der Shit sozusagen, Morpheus und Obsession, ne? Kann man sagen.
Ja. Obsession, ja. Also Obsession auch, ja. Also Obsession werden, also glaube ich, also gefühlt. Also es gab, glaube ich, letztes Jahr war es, glaube ich, das Lisam-Jahr. Ich glaube, 2016 war Lisam.
Ja, ja.
Und 2017 ist das Obsession-Jahr.
Ja, die Quad.
Die Quad Obsession, genau. Und natürlich logischerweise, aber das muss man dann halt wirklich sehen. Also wenn ich mir, glaube ich, müsste mal statistisch mal Udo mal fragen, aber ich glaube, die letzten Rennen so hier in Deutschland und auch international, also in Deutschland auf jeden Fall, waren, glaube ich, unter den ersten 10 locker mal 3 bis 4 Morpheus.
Okay.
Also, die sind schon also richtig gut. Und die Freak Stretched X oder Long X, wie auch immer man sagt.
Ja, ja. Stretched X ist auf der Rollachse ein bisschen agiler, ne?
Ich sag's immer andersrum, ich sag immer, die Pitch-Achse ist ruhiger.
Ah, okay.
Also dann ist, wie man es nimmt halt, ne?
Ja, verstehe. Hat ein bisschen bessere Straßenlage sozusagen.
Ja, richtig, genau.
Okay. Verstehe. Mhm. Also, was ist dein aktuelles Setup? Was fliegst du aktuell?
Aktuelles Setup ist, und beim Flight Controller muss ich ein bisschen Einschränkungen machen gerade, weil da muss ich selber noch meinen Workbench Talk Drive zu Ende schneiden, den ich in Nördling aufgenommen habe. Aktuelles Setup ist Morpheus, Long X oder Stretch X, wie auch immer wir es nennen.
Ja.
Die T2 Brother Hobby 2206 2300 KV.
Ja, geile Motoren, die fliege ich auch
immer. Ja, ziemlich lecker. Ja. Props geflogen drauf, zurzeit gerade V1 SHQ 3 Blatt 5x4,3x3.
Okay.
Also 4,3 Pitch. Motoren, wie gesagt, T2.
Warum so
wenig? ESC ist komplett KISS.
Okay.
KISS 24 Ampere, ja. Flight Controller logischerweise auch KISS FC.
Ja.
Receiver fliege ich mittlerweile nur noch Crossfire.
Okay.
Und VTX Unify Pro HV. Genau.
Ja.
Und mit den Flight Controllern bin ich gerade ein bisschen am Rumtesten. Gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich bin gerade...
Racefly?
Genau, hab aber jetzt wirklich, also rein aus Interesse, ja. Sehr lange Racefly jetzt mal geflogen.
Mhm.
Oder lange kann man das immer nicht, ich nenne es aber dann in Lipo-Anzahl, sehr viele Lipos auf Racefly geflogen.
Ja.
Und ich bin auch jetzt sehr viele Lipos auf Betaflight geflogen. Und dort halt jeweils mit entweder der Revolt auf Racefly oder dem Lux vom Luminier, Lux V2, dem Flight Controller. Wobei auf die Revolt auch eine Betaflight geflasht werden könnte oder habe ich auch schon gemacht. Aber
ja,
das reine Betaflight Setup ist dann auch wieder ein Morpheus mit einer Lux V2 von Luminier,
okay,
und Icon-Reglern.
Okay.
Also kein KISS-Setup dann mehr.
Also ja,
wirklich ein reines, und klassisches.
Ja, und Racelight, wie sind deine Erfahrungen?
Also ohne was vorwegzunehmen, weil das würde sozusagen jetzt auch die Inhalte meiner Workbench Talk Drive, darf ich dafür Werbung machen?
Ja, klar.
Pass auf, also du, mein Workbench Talk kennst du ja, oder beziehungsweise da kennen mich die meisten, glaube ich, ja. Und ich habe in letzter Zeit, also ich hatte mir das schon gedacht, dass die Weihnachts- und Winterzeit halt sehr viel Ruhe bringt und wenn die Sommerzeit und die Saison wieder losgeht, logischerweise weniger Zeit ist, dass es so extrem viel weniger Zeit ist, hätte ich nicht gedacht. Also ich bin eigentlich quasi, und wir werden über die DHL wahrscheinlich ja sowieso auch noch gleich reden,
ja,
eigentlich gefühlt jedes Wochenende unterwegs.
Ja.
Und damit sind die Workbench Talk Serien natürlich, weil da steckt schon Aufwand auch schnitttechnisch, aufnahmetechnisch dahinter, halt sehr zurückgegangen. Und ich habe halt die letzten Wochen halt immer wieder nach einem Setup gesucht, was genau zeitlich in mein Reiseverhalten passt,
ja,
und habe halt mein Auto mit 3 GoPros ausgestattet in,
okay,
und einem guten Audio-Setup, so dass ich halt während der Fahrt Aufnahmen machen kann.
Aha.
So dass ich halt, wenn ich auf Reise bin, halt sei es jetzt zu Events oder sei es zu Veranstaltungen oder zu irgendwelchen Terminen, ich dann halt im Auto schnell mal die 3 GoPros anmachen kann und ein bisschen was erzählen kann. Und wie gesagt, der erste Workbench Talk Drive, der hier gerade wirklich im Schnitt liegt, den ich jetzt mal fertig machen muss, geht halt genau um das Thema halt Test oder Erfahrungswerte Raceflight, Betaflight. Und um jetzt wieder zum eigentlichen Frage zurückzukommen, zu Raceflight, ist, also ich habe beides viel geflogen jetzt in der letzten Zeit. Und ohne das Summary, also die Zusammenfassung von Workbench Talk Drive vorzugreifen, ist, es ist beeindruckend, wie diese Dinge sozusagen, also wie Raceflight und auch Betaflight aus dem Stand herausfliegen. Ich nenne das jetzt mal Stockpits.
Mhm.
Leider bin ich am Tunen selber, weil ich weiß, oder es ist logisch, dass die Stockpits halt auf allen Flight-Controllern so runtergedimmt sind, damit sie eigentlich auf jedem Setup erstmal fliegbar sind. Und
nichts kaputt machen, genau.
Und nichts kaputt machen. Das ist ja mittlerweile, heute haben wir so starke Setups, dass halt selbst schon die kleinste Abweichung in dem D-Wert zu katastrophalen Dingen, Motorbränden, ESCs brennen, führen kann.
Auch die Filter sind da sehr gefährlich.
Die Filter, ganz großes Thema. Und insofern sind natürlich Stockpits und Stockfilter natürlich so eingestellt und so runtergedimmt, dass sie quasi eigentlich ja mit einer Pizzaschachtel fliegbar sind, sage ich mal, übertrieben. Ja,
wobei ich habe gehört, dass sie bei Raceflight ein bisschen giftiger eingestellt sein sollen.
Ja, sind sie auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das Raceflight aufgrund der Wahnsinn, also der 32 Kilohertz Gyro-Ansteuerung da noch giftiger sind.
Ja.
Fazit ist, oder mein grundsätzliches Fazit ist, das Ding fliegt aus dem Stand heraus ziemlich geil. Das macht Betaflight auch. War ich echt ziemlich beeindruckend. Aber so wie ich angefangen habe, das Ding zu tunen, also sozusagen auf mich einzustellen, das meine ich jetzt noch nicht mit den Rates, weil die Rates sind, kann man KISS-Rates einstellen, die konnte ich 1:1 übernehmen.
Ja.
Aber so wie ich an den Filtern rumgespielt habe, habe ich das Ding nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Das heißt, ich meine zu wissen, wie man Filter und PIDs einstellt. Das, was ich mir erwartet habe in den Momenten, wo ich meine, ich möchte jetzt gern mehr I haben oder ich brauche mehr D oder ich hätte gern hier weniger P,
ja,
das ist total in die Hose gegangen. Also das Ding wurde immer schlechter,
okay,
fliegbar.
Mhm.
Und bis hin zu einem Fall, wo ich dann halt irgendwann auch, ist man dann auch genervt, Dasselbe ist mir auch bei Betaflight aufgefallen, also auch wahnsinnig gut aus dem Stand heraus fliegbar. Muss man dann auch, das sagte Boris ja auch, die ganzen Filter rausnehmen, nicht so viel vorgreifen.
Ja.
Also Fakt ist, man muss RaceWorld einfach sagen, es ist eine Beta. Also es gibt noch kein wirkliches 1.0 Release.
Ja.
Also lassen wir uns einfach überraschen. Ich glaube, da kommt noch was richtig Gutes. Also sie haben aus dem Stand heraus halt wirklich was Gutes hingelegt. Ich kann es noch nicht richtig tunen oder beziehungsweise es kommt mir nicht entgegen mit dem Tunen gerade. Mhm. Ich denke mir, das werden die Leute klären. Dann ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz, finde ich. Und jetzt Konkurrenz zu KISS, weil ich bin KISS-Fanboy schon immer gewesen und mag das auch und werde es auch weiter fliegen, logischerweise.
Klar.
Aber man merkt schon, dass das also innerhalb eines Jahres da sich so viel getan hat, wo ich halt sage, so wow, da kommen halt solche Leute wie Boris und gut, Boris ist natürlich schon lange da,
ja.
Aber da kommen halt solche Leute wie die Jungs von RaceWorld One, Preston, glaube ich, heißt er, und dann hauen da mal einfach was raus, was aus dem Stand heraus halt wirklich verdammt gut fliegt.
Ja.
Und das ist schon beeindruckend. Ansonsten finde ich, dass aktuell alle Flight Controller per se ein Problem haben mit Zickigkeit und Wetteranfälligkeit. Ich habe immer das Gefühl, dass die, ja. Mhm. Ach ja, ein Sonntag fliegt das Ding wie Gold,
ja.
Und top, und dann ist eine Woche später und das Wetter ist vielleicht ein bisschen anders und schon fliegt das Ding anders.
Irgendwie ja, und das Ganze mit den Gyros und dem Softmount und so weiter,
das ist auch, das haben wir ja alles früher nicht gebraucht. Also eben. Ich bin ja da wirklich alte Schule und ich habe noch nie in meinem Leben einen Cap verbaut. Ich habe noch nie eine FC gesoftmountet und jetzt sind schon in den Packungen, in den Verkaufspackungen
die Teile. Die Softmounts schon dabei. Ne? Ja, genau. Richtig.
Also da sage ich halt so, okay, das muss mir jemand mal wirklich erklären. Sind wir jetzt wirklich schon so am Rande des Wahnsinns, dass wir alles Mögliche brauchen, um diese Flight Controller gegen jegliche Häuser rein? Eine KISS fliegt ohne.
Ja.
Also ich habe eine KISS hart verschraubt mit Stahlschrauben.
Ja, ja, die KISS brauchen das. Die müssen richtig feste dran sein.
Genau, die müssen richtig rangenommen werden.
Ja.
Also langes Thema. Ich werde darüber auch lange an meiner Autofahrt erzählen.
Ja.
Fakt ist, ich glaube, dass einfach, also ich finde es halt einfach cool, dass am Markt halt die drei da sind.
Ja.
Ich weiß, dass ich mich, und das ist eigentlich die Quintessenz aus allem, und dann kann man noch im Thema weitergehen, ist die Quintessenz ist, dass ich am Ende des Tages immer auf KISS zurückkomme, weil ich es halt einfach kenne. Ich weiß, was das Ding macht. Und ich weiß, wenn es das nicht macht, an welcher Schraube ich drehen muss.
Richtig. Das so, ist das.
Jetzt
Es geht mir genauso, nur umgekehrt. Ich hab mir mal KISS FCs zwei Stück gekauft, probiert, fand alles toll, aber irgendwie bin ich damit nie warm geworden, weil ich mich so an Betaflight gewöhnt hatte,
ja,
dass ich jetzt wieder zu Betaflight zurück bin. Und
ja.
Um nochmal zu was zu dem Softmount zu sagen, die Firma, wie heißen die? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Verdammt. Ich hab's gleich.
Die Softmounts herstellt, oder?
Nee, die haben einen kleinen Trick angewendet, den ich sehr, sehr interessant finde. Du kannst die FCs hart mounten, weil der Gyro soft gemountet ist auf der
FC. Ach, du liebe Schande.
Ja, okay. Weil eigentlich nicht doof, ne? Also du kannst diesen ganzen Softmount-Kram sparen. Ja, irgendwie fand ich die. Ja, irgendwie fand ich es illegal.
Also ich meine, irgendwann haben wir auch angefangen, weil Johnny angefangen hat, Motoren zu softmounten. Ich glaube, er hat das irgendwann mal wieder zurückgenommen in den letzten Wochen, Monaten und hat gesagt, gut, das war mehr oder minder eine lustige Idee, es bringt was, aber er macht es mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. Aber wir brauchten das doch früher auch nicht. Wir sind früher mit weniger als einem Kilohertz geflogen und waren auch happy.
Ja, richtig. Na? Genau.
Also.
Ja, diese 32 Kilo. Kilobit-Geschichten, ja, ist schon irgendwie cool. Hast du eigentlich mit den BL Heli 32 schon mal irgendwas gemacht?
Nein, gar nichts. Nicht, also ich weiß, was die Logik oder was die Idee dahinter ist, aber das, also den weitest fortgeschrittenen ESC, den ich hatte, war ein BL Heli S.
Ja.
Also dort bin ich alles schon mal geflogen, von Multishot bis hoch nach D-Shot 600.
Ja, ist bei mir auch so. Gut, dann lass uns mal das Thema wechseln. Mhm. Also lass uns mal über die DHL reden.
Gerne, ja.
Du bist ja jetzt der Co-Moderator.
Ich bin der Experte. Ne?
Der Experte. Also
korrekt, richtig. Ist der Experte.
Ja, ja, genau. Sehr schön. Also ich habe bisher auch alle Folgen gesehen. Ich bin schwer begeistert. Also gefällt mir super, richtig gut dieses Jahr. Und ohne Schleim zu wollen, deine Kommentare gefallen mir auch sehr gut. weil du so schön dynamisch moderierst. Das hat mir sehr gut gefallen.
Cool, danke dir.
Was ist denn jetzt eigentlich neu im Vergleich zum letzten Jahr bei der DHL?
Ja, also vielleicht erstmal nochmal an der Stelle, das ist mir immer ganz wichtig, kurz zu erklären, wie ich da überhaupt hingekommen bin.
Ah ja, genau,
sehr schön. Genau, das ist immer ganz wichtig. Also natürlich bin ich nicht zu DHL oder beziehungsweise zu ProSieben Max gegangen und habe gesagt, hey Jungs, hier ist Dippy, ihr braucht mich. sondern es war relativ klar eigentlich, dass die DHL über ProSieben Max, auch jetzt mit dem neuen Sponsor Allianz, der hinzugekommen ist, dort natürlich, dass das weiter halt wieder dieses Jahr logischerweise ins Programm aufnimmt. Wir wissen, dass beide letztes Jahr der Maffer das richtig cool gemacht hat. Ja. Der hätte das auch liebend gern gemacht und ich weiß, wie traurig er war, als er wahrscheinlich in seinem Termin, nicht nur wahrscheinlich, wie traurig er war, als er in seinen Terminkalender geguckt hat und gesagt hat, ich krieg's einfach nicht hin. Was ich mir gut vorstellen kann, ich meine, du siehst ja selber, Maffer ist unterwegs, überall zu sehen, DCL, die ganzen anderen Events, Konrad Racing Team und so weiter. Ja. Und er hat es halt einfach zeitlich nicht geschafft. So. Und jetzt kannst du natürlich auf der einen Seite sagen, du, ich kann es nicht, kommt klar. Ne?
Ja.
Was er aber gemacht hat, und das muss ich ihm wirklich ganz hoch anrechnen, hat gesagt, pass mal auf, wem traue ich das zu? Und wer hat da Bock drauf? Und wem gebe ich sozusagen mein Erbe ab?
Aha,
okay. Und hat halt sozusagen mich mit ins Spiel gebracht und hat mich wirklich vorgeschlagen bei ProSieben Max.
Ja.
Daraufhin habe ich dann mit ProSieben Max gesprochen und habe dann daraufhin dann auch den Zuschlag bekommen. Also insofern muss man ganz klar sagen, also ich bin da nicht vor dem ProSieben Max Gelände rumgerannt und habe gesagt, ihr braucht mich, sondern wirklich, das ist Maffa zu verdanken, der mich dort wirklich ins Spiel gebracht hat, mich dort vorgeschlagen hat. Ich musste natürlich dann logischerweise auch, klar, mal ein bisschen was über mich erzählen, Lebenslauf hinschicken, passt das denn überhaupt, bin ich der Richtige? Da gehört auch was dazu, aber der eigentliche Grund ist Maffa. Insofern, Maffa, falls du jetzt hier zuhörst, danke dir nochmal, Schatzi. So, jetzt sind wir also wieder bei der DHL und die Frage war, was dieses Jahr neu ist, ne?
Ja.
Oder was sich verändert hat, ne? Ja. Also man kann, oder wer das Format kennt, für alle vielleicht, die es zum ersten Mal hören, DHL, Drone Racing League, amerikanisches Format. Eigentlich das einzige Format, was ich zurzeit kenne, was in diesem Aufwand, in diesem Umfang produziert wird für die reine Fernsehausstrahlung. Das heißt, es gibt halt sozusagen keine wirklichen Live-Events. Klar, es gibt immer mal wieder Events, bei denen Zuschauer dabei sein können.
Ja.
Ne? Aber das wird rein aufgezeichnet, ist fürs amerikanische Fernsehen, hauptsächliche Ausspielung auf ESPN und wird dann halt sozusagen nach Deutschland gebracht und wird dann halt dort nochmal nachvertont,
ja.
Nennen wir es mal in der einfachsten
ja.
Form.
Ja. Ja.
Klar. Und was sich geändert hat, ist jetzt die zweite Saison, die haben letztes Jahr angefangen. Das erste, was sich geändert hat, was aber relativ klar war, ist, die Strecken sind einfach gigantischer.
Ja.
Also die Strecken, die Kurse, die sie aufbauen, sind wesentlich größer, wesentlich fetter.
Und schnell.
Was noch? Und schnell.
Schnell.
Und schnell sind sie aber nur deshalb geworden und größer. Ist meine, also ist nicht nur meine Vermutung, ist einfach eine logische Folge, ist, weil sie einen neuen, komplett neuen Racer gebaut haben. Das heißt, die DHL fliegt, also das nennt man sogenanntes Spec Racing. Jeder Pilot bei der DHL fliegt ein und denselben Copter. Also sie fliegen alle denselben Motor, dieselbe FC, denselben Frame, dieselben Batterien. Hast die fliegen du, sogar dieselben Pits.
Hast du die Zahl da, wie viele die gebaut haben von den Dingern? Ich fand das immer gigantisch.
Ja, also ich habe es nicht, also ich weiß, dass sie, glaube ich, pro Event, ich meine, ich müsste es nochmal nachprüfen, also sie haben, glaube ich, pro Event mehrere hundert, ich glaube so 400, 500, glaube ich fast 600 pro Event, was sie aufbauen. Um dann halt sozusagen, da das ja über mehrere Tage geht, mit Aufzeichnungen, Training und so weiter, ja, also mehrere hundert.
Ja.
Und ich meine auch irgendwann mal in einem Verge-Artikel vor ein paar Wochen gelesen zu haben, als sich die DHL nochmal vorgestellt hatte, gelesen habe, dass das Hauptziel halt wirklich der DHL auch ist, dass die Piloten halt im allerersten Moment eins ausschalten sollen und das ist die Angst davor, etwas kaputt zu machen.
Ja.
Weil sie nur, wenn sie das ablegen, was wir ja alle kennen aus dem Privatfliegen, ne, man gibt ja bei manchen Situationen vielleicht dann doch nicht 100%, weil man denkt, ah, wenn ich jetzt hier crashe, sitze ich den nächsten Abend wieder rum und muss 8 Stunden lang arbeiten
ja.
an meinem Copter und kostet mich nochmal 30 Euro neuer Motor und die Antenne ist wieder abgerissen und.
Ja,
ist
richtig, ja.
Genau. Und
außer man heißt Andy Hahn, ne?
Oder man heißt Andy Hahn, aber auch der muss basteln. Auch der muss basteln.
Ja,
lieber Andy muss auch basteln.
Ja, ist richtig, ja.
Aber, und da sagt die DHL ganz einfach, das müssen wir ausschalten. Das heißt, wenn du was kaputt machst, dann machst du es kaputt, weil du halt versuchst, einfach schneller zu werden. Und wenn du versuchst, schneller zu werden, versuchst du, deine Grenzen auszureizen, und die Grenzen überschreitest du halt. Und das Überschreiten der Grenzen heißt dann Crash.
Ja.
Und das soll einfach abgelegt werden, und deshalb auch die Unmengen an identischen Koptern für alle Piloten. So, und jetzt kommt halt hinzu, der DHL Racer 3 ist halt ein echt richtiges, mächtiges Kraftpaket im Gegensatz zum letzten Jahr. Und logischerweise können die Kurse auch anders ausgelegt werden. Ich bin glücklicherweise in Nördlingen selber einmal geflogen, und zwar den vom Andi.
Ja.
Und das ist schon ein Powerpaket.
Ja.
5S, fette Motoren, 6 in Streiblatt.
In Friedewalde hat er mir mal in die Hand gedrückt. Ich hatte ihn in Friedewalde mal interviewt dazu. Beeindruckend, ja.
Ja, fast ein Kilo.
Ja.
Ja. Ja, ist schon dick.
So, also wie zurückzukommen
zur DHL. Also ja, alles sozusagen aus Amerika. Aber halt jetzt wir, das, was wir bei der DHL machen, ist halt sozusagen, wir greifen uns halt die einzelnen Level, in denen die DHL halt fliegt, halt auf. Und mit meinem, mit dem eigentlichen Moderator, dem Nico Sacek, der sozusagen der Hauptmoderator in der Sendung ist und ich halt ihm als Experte zur Seite stehe, versuchen wir halt einfach die Sportart an sich und die Rennen an sich halt in den letzten Wochen halt ins deutsche Fernsehen und jedem nahe zu bringen.
Ja.
Und das macht halt tierisch viel Spaß. Ja. Aber ist natürlich auch Arbeit, klar.
Ist dir das schwer gefallen am Anfang, da diese Moderation zu machen?
Ja, schon, klar. Also du gehst da natürlich nicht hin und fängst da einfach los. Also klar, ich habe natürlich eine gewisse Grundaffinität zum Sprechen. Sonst würde ich wahrscheinlich keine Facebook-Page haben, sonst würde ich keine Videos machen, sonst würde ich nicht sowas wie Workbench-Talks machen, wo ich mal eine Stunde lang rede.
Mhm.
Es ist aber was komplett, eine ganz andere Erfahrung, die man dort hat. Weil wenn wir uns miteinander unterhalten, dann unterhalten wir uns miteinander. Ne?
Richtig. So.
Da kann was schief gehen, da kann man auch mal was Falsches sagen, da kann man mal stottern, mal ein machen oder wie auch immer. Ne? Wir haben auch nicht wirklich, also klar, wir haben einen roten Faden so, ne?
Ja.
Aber wir können auch mal irgendwas anderes erzählen, mal eine halbe Stunde lang.
Richtig.
Das ist natürlich im Fernsehen natürlich ein bisschen was anderes, weil da geht's um die TV-Sendung, da passiert was zu bestimmten Zeitpunkten und da muss man sich drauf einstellen. Und man muss natürlich sozusagen sofort mit der Materie und also man muss ja den Zuschauer durch ein Programm führen, nenne ich es mal, ne?
Richtig. Und du musst auf den Punkt sein, ne?
Genau. Du musst halt auf dem Punkt sein und genau die richtigen Antworten geben. Du musst genau das transportieren in kürzester Zeit, was gerade wichtig ist, was den Zuschauer interessieren könnte oder was er vielleicht gar nicht gerade mitbekommen hat. Und darum geht's eigentlich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich gnadenlos baden gegangen ohne Nico, der mit jahrelanger ProSieben-Fun-Erfahrung dort mitgebracht hat.
Mhm.
Dort halt auch Extremsportler. Er selber war Extremsportler, betreut dort bei ProSieben-Fun halt viele Extremsportarten, Mountainbiking, Ski, hat eigene Events. Also der hat wirklich die Klasse mitgebracht und hat mir halt gerade in den ersten Sendungen und auch natürlich logischerweise jetzt auch noch mir die Sicherheit gegeben, in dem Moment, dass er mir die richtigen Bälle zuspielt. Das ist, glaube ich, das beste Bild, wie man das beschreiben kann.
Sehr
also
cool. Sehr cool.
Er wirft mir einfach die richtigen Sachen hin, auf die ich halt einfach genau wirklich auch als Experte mit meinem Wissen halt wirklich richtig gut drauf antworten kann. Und es ist halt einfach super cool. Also wir haben auch da so ein bisschen ab vom eigentlichen Format, was man machen könnte. Man könnte es natürlich auch 1:1 übersetzen. Jedes Wort, was die Amerikaner sagen. Wir sind da sehr frei in der Gestaltung der jeweiligen Shows. Und es macht halt, also jetzt macht es halt wirklich Spaß. Am Anfang war es sehr aufregend und vielleicht auch ein bisschen ängstlich, ne?
Okay.
Aber jetzt macht es halt richtig Spaß.
Merkt man gar nicht. Also du bist da richtig frisch dabei, hast so eine kleine Sportreporter-Attitüde. So, ich mag das sehr. Also, sehr cool.
Aber ich habe schon von vielen gehört, was ja auch also Kritik im positiven Sinne ist. Ich bin natürlich in solchen, also gerade bei der DHL, wesentlich härter, wesentlich schneller und wesentlich aufgeputschter. Also so ein Workbench-Talk, das ist ein Format, was ich bei mir zu Hause um, keine Ahnung, 2 Uhr morgens aufnehme.
Ja.
Alle schlafen, da kann man ruhig sein.
Ja.
Da kann man auch mal die Stimme ein bisschen senken.
Ja, klar. Du klingst jetzt auch ganz anders, aber ist auch okay, ne? Das passt auf jeden Fall.
Und bei der DRL, da geht's halt wirklich, also da ist halt so viel Power innerhalb, was, also alleine jetzt in einer Runde, in einem Heat passiert.
Das ist halt so viel
Wahnsinn,
Action,
ne?
Ja, echt.
So viel Action.
Ja,
und man muss da natürlich mit der Stimme auch anders spielen.
Höllisch aufpassen, dass man nicht überhaupt alles mitbekommt, was da passiert.
Ja. Vor allen Dingen, man muss auch höllisch aufpassen, dass man nicht versucht, alles zu kommentieren.
Ja,
das kann ich mir vorstellen. Ja. Weil man sich dann einfach verheddert. Also ich habe das, wir haben es am Anfang halt mal probiert, oder ich habe es versucht halt quasi in einem 2-Minuten-Heat halt vom Starten der Startblöcke halt 6 Piloten zu verfolgen und zu jedem Piloten, was ich gerade irgendwie aufschnappe, irgendwas zu sehen. Das funktioniert halt nicht. Du kannst nicht sagen, jetzt geht der da oben rein und jetzt ist der an dem Gate und da hat er nochmal neu einfliegen müssen und jetzt geht er hier auf die langen Geraden und der ist aber da hinten erst und jetzt holt er den.
Ja, das wäre Radio, ne?
So, das ist wie Radio, ne? Die sehen ja die Bilder, die merken ja, wenn was passiert.
Ja.
Und du musst ja dann halt wirklich dann auch zusammen mit Nico die Key-Highlights rausziehen, die halt dann auch vielleicht rennentscheidend sind, zu sagen, okay, pass auf, das war die Szene, die gerade interessant ist.
Ja. Ne? Na, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Hast du,
Wie weit
seid ihr jetzt eigentlich? Also du weißt ja wahrscheinlich schon deutlich mehr. Ich weiß auch, dass du nicht drüber reden darfst und ich möchte das auch gar nicht, weil ich mir selbst die Spannung nicht nehmen will.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt, wir haben ein ganz einfaches Prinzip. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie es ausgeht.
Ja.
Und zwar, weil wir uns gesagt haben, um die Spannung und auch die, also diesen Live-Charakter noch mehr rauszuarbeiten, schaue ich mir eigentlich nur 2 Tage vorher das an, was ich wirklich an einem Montag aufnehme.
Ja.
Also das heißt, wenn du mich fragst, was nächste Woche passiert, kann ich es dir nicht sagen.
Ah, okay.
Ne? Ich weiß auch nicht, wer gewonnen hat. Ich weiß auch nicht, wie weit Andi gekommen ist.
Ja.
Weil ich die Folgen auch erst noch sehe.
Ja.
Also.
Hast du denn einfach jetzt mal aus dem Bauch raus einen Tipp, wer das Ding gewinnt?
Also, ich weiß nicht, wann du das ausstrahlst gerade. Wann wird es live kommen?
Freitag.
Der Podcast? Am Freitag?
Ja.
Okay, das ist ja relativ früh. Das heißt, wir sind im Fernsehen jetzt gerade, wir haben Miami Nights beendet, wir sind jetzt, glaube ich, Atlanta, ne?
Ja.
Richtig. Wer Atlanta geguckt hat und auch Miami Nights schon geguckt hat, wird merken, dass Gap 707 eine ziemlich coole Sau ist.
Ja, aber ich tippe auch so ein bisschen auf Jaws.
Jaws auch sehr beeindruckend. Beeindruckend deshalb, weil er sich ja als Pilot über das E-Simulator-Event als Bud Light, über die Bud Light Tryouts qualifiziert hat.
Richtig.
Als Pilot 15 sozusagen.
Ja.
Ziemlich beeindruckend, aber die aktuell kompakteste und relaxte und fokussierteste, meiner Meinung nach, und technisch klarste Position, also vom Piloten her, ist für mich Gap 707.
Okay.
Unglaublich.
Finde ich auch. Das ist auch so konstant. Das ist schön.
Absolut, absolut. Eine Maschine vor dem Herrn, wirklich. Also wahnsinnig konzentriert, wahnsinnig ruhig, fliegt eine super saubere Linie. Alle, die Miami Nights gesehen haben, alle, die Atlanta gesehen haben, haben das gesehen. Also dem traue ich eine Menge zu. Und natürlich bin ich natürlich gespannt auf Andy.
Er ist der zweite Pilot, der es geschafft hat, 2 Rennen hintereinander zu gewinnen.
Genau.
Da ist noch ein Pilot.
Nee, ist ja erst der Erste. Nee. Er ist der Erste.
Was?
Es gibt keinen, der 2 Rennen geschafft hat hintereinander
zu gewinnen. Er ist der Erste, der das geschafft hat.
Achso, ja, der Erste, weil du gesagt hast, 2. Achso, der Erste, der 2 hintereinander.
Ja, genau.
Okay, alles klar. Ja, korrekt.
Und dann ist da noch jemand, der hat letztes Jahr als Coach gearbeitet. Und
richtig, der Nurk.
Ja. Nurk, genau. Dem traue ich auch einiges zu.
Nurk ist auch ziemlich coole Sau, muss ich zugeben. Er war am Anfang sehr unruhig. Das hat man auch gemerkt. Da ist er nicht gut geflogen.
Ja.
Hat aber dann irgendwann diesen Dreh geschafft, den ja irgendwie jeder und ich natürlich, also ich ja auch bei Rennen, ich fliege nicht DRL, ich fliege halt unsere Deutschlandrennen, er hatte irgendwann den Dreh bekommen, halt wieder zu dem Modus zu finden, Spaß am Fliegen zu haben.
Ja, ganz wichtig.
Weil er hat selber gesagt, und das finde ich immer wahnsinnig beeindruckend, das sehen wir natürlich nur, also wir können es uns nur vorstellen als Zuschauer, was für ein mediales Event das ist. Also das sind mehrere Kameras auf einen gerichtet. Mhm. Die müssen ja wirklich irgendwann mal abschalten, dass sie eigentlich auch zum Fliegen da sind.
Ja, wir kennen das ja alle, die Shaky Fingers.
Ja, klar. Und wenn er ruhig wird und diesen Schalter im Kopf aus hat, okay, ist jetzt vollkommen egal, wie viele Kameras jetzt gerade auf mich gezeigt werden, ne? Es ist vollkommen egal, ob hier ein Jet mitfliegt und Gap schon zweimal gewonnen hat. Ja. Ich will einfach Spaß haben und ich weiß, dass ich das kann.
Ja.
Und ich will jetzt einfach cool den Kurs fliegen, weil die Kurse sind geil, die Kopter sind geil, die Jungs sind cool.
Ja.
Einfach Spaß haben. Und wenn er das hinkriegt, ist er richtig cool.
Ja. Andi ist auch richtig schnell unterwegs gewesen, hat fast
jeden Start
gewonnen. Der war richtig gut. Meinst du, dass der nervös war oder er hat ja fast kein Rennen beendet?
Ja. Ich kann nur die Körpersprache analysieren. Ich kenne Andi natürlich persönlich sehr gut, logischerweise, weil er ist in meinem Racing-Team mit dabei, Marci Tech Racing-Team, kleine Werbung, kannst du rausschneiden.
Nein.
Und er ist in meinem Team und ich weiß halt, dass er, klar, also das kenne ich natürlich schon seit letztem Jahr, ist wahnsinnig kompakt geworden jetzt im Vergleich zum letzten Jahr. DRL hat ihm nochmal einen richtigen Schub gegeben an Abgeklärtheit, an Sicherheit.
Ich habe ihn in Friedewalde das Finale fliegen sehen und ich habe
nur gedacht, oder?
Mein Gott.
Ja, ich habe auch Nördling war ja dasselbe auch.
Ja, da konnte ich leider
unglaublich
nicht bis zu den Finals da bleiben, aber da ist mir erst klar geworden, wie gut die bei der DRL sind.
Ja, richtig gut, richtig
Weil
gut.
Weil wenn sie also mit jemanden wie Stralle mithalten können, ist ja unfassbar, also wirklich.
Absolut. Also die DRL-Piloten sind durch die Bank durch, da kann jeder gewinnen. Und zurückzukommen, ja, ich glaube, er war einfach, was verständlich ist, am Anfang super aufgeregt, gar keine Frage. Ich meine, du hast selber gesagt, legt mega Starts hin und dann passiert halt irgendwas.
Ja.
Was heißt irgendwas? Ich meine, die Jungs fliegen am Limit.
Ja.
Ne? Also da kann viel passieren.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall, wir werden viele Rennen sehen, wo er halt den Jungs mal richtig zeigt, wo der Haken hängt.
Ja, das war mir so klar. Ich freue mich
wirklich drauf. Andi wird richtig Gas geben noch, wirklich, wo wir beide da sitzen und einfach nur feiern.
Mattis Spruch war, der Typ hat Jedi-Kräfte. Das sieht wirklich so aus, wenn der fliegt. Und
aber wie gesagt, Alter, die anderen sind halt auch wirklich richtig gut.
Ja.
Also, ne?
Ja.
Mal gucken, was ein Jet macht. Jet ist ein bisschen hinter seiner Form, Vorjahressieger.
Ja.
Der muss noch einiges mal auf den Tisch legen. Der hat bis jetzt noch nicht so richtig, jeder Pilot darf ja nur an dreien jetzt teilnehmen, bevor es in die Playoff geht nach München, um Saisonpunkte zu sammeln. Jet muss sich da ranhalten, war Miami Knights dabei, er war Atlanta dabei, Mardi Gras kommt ja jetzt in New Orleans. Der muss sich zusammenreißen. Der hat nicht mehr viele Events um Punkte oder nicht mehr viele Levels um Punkte hier zu machen, Saisonpunkte, weil die Saisonpunkte am Ende entscheiden, wenn die Playoffs kommen, sich dann halt für London fürs große Finale zu qualifizieren.
Ja. Anoop
der muss noch mal ein bisschen was drauflegen.
Anoop ist gut dabei, ne? Wenn ich das richtig
verfolge. Anoop ist klar.
Ja.
Anoop ist eine super coole Sau.
Die wohnen in der WG, ne? Jet und Anoop.
Jet und Anoop wohnen zusammen. Ja, das ist
bekannt. Den zusammen trainiert.
Ja. Die beiden, haben auch einen coolen YouTube-Channel, ich glaube, Show Me What You Got ist deren YouTube-Channel.
Ja, sehr cool.
Und machen coole Sachen. Und Andi ist ja selber mit denen auch geflogen, wie du schon gesagt hattest.
Ja.
Und das sind schon echt, die sind alle cool. Also brauchst du gar nicht drüber zu reden. Ja. Ne? Da haben sie schon echt eine richtig gute Truppe gemacht.
Ja.
Und halt, um zurückzukommen, um nochmal den Bogen zu kriegen, halt, es gibt halt aktuell weltweit keine Veranstaltung, die dieses Format, dieses Level an Qualität, an vor allen Dingen Sichtbarkeit im Fernsehen. Also es gibt keinen, der sich so viel Sorgen und Aufwände betreibt, darum macht ein Drohnenrennen, was von außen betrachtet wirklich schwierig ist, es wahrzunehmen, das wissen wir alle, so in Szene zu setzen, dass auch normale, sterbliche Außenstehende sehen, alles klar, darum geht's, das sind die Piloten. Ich sehe den Piloten, der hat Farben, die sind schnell.
Ja.
Wir haben HD-Aufnahmen durchgehend weg von den Piloten.
Ja.
Also wahnsinnig gut. Also das macht auch den Reiz von der DRL halt einfach aus.
Machen die ganz hervorragend, muss ich auch sagen.
Ja,
was
super
ich
cool.
Schade finde, ist die Sendezeit. Ne? Weißt du, woran liegt's?
Das entscheiden natürlich die Sender halt, welche Platzierungen die den jeweiligen Formaten geben.
Ja.
Tja, ist halt einfach so.
Ja.
Aber lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, schönerweise ist es halt, auch zu diesen Sendezeiten gucken genug Leute.
Ja.
Also es kommt gut an, super gut.
Ja, super.
Aber das ist natürlich auch, wie wir es kennen im Internet, ist es ja alles ein, zwei Tage später sofort in den Mediatheken verfügbar. Auf pro7max.de ist es verfügbar. man muss es ja nicht wirklich live, ja, also sozusagen im Fernsehen gucken.
Heutzutage guckt man zeitsouverän, ja, sowieso.
Genau. Klar.
Ja. Ja, Mensch, dann toll. Also echt, jetzt haben wir wieder schön was über die DHL erfahren.
Ja.
Ich wollte dich noch etwas fragen, und zwar habe ich einen Hörer, der gesagt hat, der Dippy macht was mit Wings, und ob wir mal über Wings reden könnten.
Ja,
ich persönlich habe überhaupt keine Erfahrung, keine Ahnung. Ja. Kannst du mir mal sagen, was den Reiz ausmacht bei Wings?
Ja. Also ehrlich gesagt muss ich Schande auf mein Haupt, logischerweise, aber auch das war mir klar, ist, dass mit dem Beginn der klassischen FPV-Race-Saison Wingfliegen, das alles unter einen Hut zu bringen, ist schwierig. Der Reiz für mich beim Wing Racing ist, dass es eine ganz andere Komponente der Entspannung ist. Also FPV Racing ist 2 Minuten 30 höchste Konzentration, höchste Anstrengung. Mhm. Ne?
Ja.
Wing Racing ist durchaus mal eine halbe Stunde relaxen.
Okay.
Weil Wings einfach von ihrer, wenn wir jetzt nicht über die Hardcore Race Wings reden, in der Lage sind, halt einfach mal mit einem 5000er Akku einfach auch mal 10, 15, 20 Minuten bis zu einer halben Stunde einfach auch mal zu entspannen, zu genießen, ne? Mhm. Nicht zwingend Kurse zu fliegen, sondern auch einfach Natur, Luft, Thermik, alles das mitzunehmen, ne?
Okay.
Es ist halt für mich ein entspannender Zusatz zum FPV-Racen. Das kann man natürlich auch anders fliegen. Also man kann natürlich auch solche Dinger so schnell und so aggressiv bauen, dass es halt wieder anstrengend wird.
Mhm.
Aber aktuell ist es für mich halt so ein Kontrastprogramm zum eigentlichen FPV-Racen, weil wir reden in Deutschland leider noch nicht, das wird aber kommen, noch nicht über Rennstrecken und Eventstress, sondern einfach nur hinsetzen, entspannen, Brille auf, Abendsonne und einfach mal 20, 30 Minuten lang an der Funke hängen und fliegen.
Das klingt so, als wäre das was für mich. Eindeutig.
Ja, also ist es auch wirklich, für mich ist es wirklich Entspannung pur, ne?
Fliegst du die mit Flight Controller oder ohne?
Auch da können wir lange drüber diskutieren. Ich bin ein totaler Verflechter der, ich finde Verflechter, jetzt sage ich schon Verflechter. Ein Verfechter der No Flight Controller.
Okay.
Gilde. Differenzieren wir das mal. Gehen wir in den Long Range Bereich rein, also wirklich Etappenfliegen, nenne ich es mal, ne? Also
ja,
lange Flugwege fliegen, mit Return to Home, also wo man sozusagen außerhalb des Bereiches ist, den man halt, wo man halt als Sicherheit sowas hat, ne?
Mit Magnetometer und GPS und so weiter.
Genau. Dann finde ich das okay.
Ja.
Alles andere bin ich der Akro-Typ im Sinne von pur.
Okay.
Also ich möchte das, was ich an meinen Sticks habe, so soll sich der Wing auch fliegen lassen.
Ja.
Das heißt, ich bin kein Freund von Stabilisierung, kein Freund von Flugunterstützung. Wobei ich nochmal sagen muss, dass ich solche Auto-Launch-Geschichten ziemlich sexy finde. Also sein Wing einfach in die Luft zu werfen und das Ding startet erstmal alleine,
ja,
und dreht seine Runden, und ich kann in Ruhe mich hinsetzen, noch ein Bierchen trinken und dann mal drüber nachdenken, ob ich übernehme.
Ja.
Aber ansonsten fliege ich die Dinge gerne einfach pur ohne Flight Controller. Also nur ESC, Motor und Empfänger.
Ja, also ich glaube, ich werde hier im Winter sitzen und Wings bauen.
Es ist auch was man übrigens auch im Winter sehr gut machen kann.
Ja.
Ich glaube, es ist die einzige Sportart, die sinnvoll auch aus dem Auto raus machbar ist.
Ah, okay, ja, interessant.
Also
ja,
weil man dort halt sich entspannt halt die Antennen oben aufs Dach stellen kann. Da man ja so lange Flugzeug hat, muss man nicht immer rausrennen.
Stimmt.
Und ein Wing kann halt auch sehr schön auf Schnee landen.
Ja, stimmt. Ne?
Ein Copter im Schnee ist eher kaputt.
Cool. Ne? Ja, habe ich noch
gar nicht. Aber ja, also wie gesagt, das also
Spannend, echt.
Absolut. Und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, das mal zu machen. Es gibt viele bei uns auch hier in Hamburg, bei den Flying Fischköpfen, das ist mein Flugverein hier oben im Norden. Wir sind eine riesengroße Truppe, dort gibt es auch einen eigenen Slack-Channel, den wir haben. Und wenn ich mir dort angucke, wie viel Thermik dort gerade ist im Thema Wing-Bereich, ich glaube, jeder, der dort Copter fliegt, hat dort auch einen Wing. Und da sind richtig viele unterwegs. Ich glaube,
ja,
das wird noch viel mehr. Und deshalb habe ich auch mit dem Christopher Rohe zusammen, vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung, die Fixed Wing Racing Germany Facebook-Gruppe aufgemacht, wo jetzt mittlerweile, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, über 300 Leute jetzt drin sind.
Ja.
Wo es halt wirklich, wo wir versuchen halt dieses Thema, auch wieder ein Thema, was in Amerika kam oder gekommen ist, hier nach Deutschland zu transportieren und halt wirklich auch mal Fixed Wing Racing Events zu machen. Also
ja,
wirklich Renn-Events zu veranstalten.
Du, schickst mir bitte nochmal die Links, dann verlinke ich die noch in den Shownotes, damit die Leute auch drauf zugreifen können. Prima. Ja, Mensch, Stippi, ich danke dir für das Interview. Das war super aufschlussreich. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hören genug Leute jetzt.
Ja, das
wäre. Ich mache genug Werbung dafür.
Ja, ja. Also ich habe natürlich, also dadurch, dass das Podcast ist, weiß ich nicht wirklich, wie viele Leute das hören, aber ich habe ja die Downloadzahlen wenigstens von meinem Server und das hören schon einige. Also schon.
Du, ich bin so totaler Podcast-Fan. Ich bin der absolute Podcast-Fan. Ich liebe das, Fürs Autofahren wirklich perfekt.
Ich höre seit sehr vielen Jahren Podcasts und irgendwann habe ich mir gesagt, Mensch, es gibt keinen FPV-Podcast in Deutschland.
Ja.
Dann machst du halt mal selber einen, ne?
Ja. Sehr gute Idee. Ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, das weiterzureichen. Alle, die hier mithören, ne? YouTube ist nicht alles. Facebook Live ist nicht alles. Hört Podcasts.
Vor allen Dingen, wenn ihr unterwegs seid, im Auto zum Beispiel.
Genau.
Ist super entspannt.
Man darf sowieso nicht aufs Handy gucken, YouTube-technisch.
Habe ich einen recht bekannten Podcaster, hat mich kontaktiert, Bobson-Bob heißt jetzt. Er.
Okay.
Der hat sich jetzt gerade, ist gerade dabei, sich seinen ersten Racer zusammenzubauen. Und da werde ich jetzt morgen vermutlich auch nochmal ein Interview mit dem machen, eine Sendung zusammen machen, wo er mir mal Anfängerfragen stellt. Und das finde ich auch ganz interessant.
Also auch
die
sehr
Leute,
schön.
Die nicht so viel Erfahrung haben.
Ja.
Einfach mal aus der Sicht eines Anfängers. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Freue mich auch auf das Interview. Das wird vermutlich in 14 Tagen etwa erscheinen.
Ja, cool. Höre ich natürlich wieder rein.
Ja, vielen Dank, Dippi. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Fog, haze and sun, fly fast, day and night, bright light, up and away, that's FPV, for me, all looks great, above them all in open skies, my dream, flying, falling, turning, FPV, deep in the night, when it falls, when it crashes, and it's lying in the fields to be found, it's getting hard to return to the station unit, losing to control, yeah.